Wir möchten heute dazu kommen, den Vorgang darzulegen, der es uns ermöglicht, Schritt für Schritt zu immer höheren Gotteserkenntnissen zu kommen. Das ist ein Vorgang, wie er dem Bhagavatam entnommen ist. Ein sehr alter, ehrwürdiger und vor allen Dingen durch die Tradition erprobter Prozess. Ich möchte jedoch vorher noch einmal mit euch zurückgehen und das Thema, was wir gestern behandelt haben, aus leicht anderer Perspektive nochmal behandeln. Und zwar aus erkenntnistheoretischer oder erkenntnispsychologischer und aus spirituell-psychologischer Sicht. Zuerst gehen wir zu der normalen Psychologie. In der normalen Psychologie ist es bekannt, dass man Dinge nicht sehen kann, die man nicht erwartet oder mit denen man nicht rechnet. Leider sind wir so Gott entwöhnt oder so Krishna entwöhnt, dass wir es oft nicht für möglich halten, in unserem Alltag oder überhaupt auch sonst eine praktische Krishna-Verwirklichung zu bekommen. Wir halten es nicht für möglich, weil wir uns entweder als unwürdig betrachten oder, und das ist vielleicht weitaus mehr der Fall, weil wir einfach zu abgelenkt sind und nicht an das denken, nicht daran denken, Krishna tatsächlich überall wahrzunehmen. Ich möchte euch ein Beispiel für das zweite Erkenntnisproblem sagen, dass wir also nicht eingestellt sind, ist nicht auf eine Gotteserkenntnis im Alltag und ihn schlichtweg übersehen. Man hat vor einiger Zeit eine Studie in Auftrag gegeben. Es ging dort darum, dass zwei Versuchsgruppen von Studenten ein Film gezeigt wurde, der zunächst einmal wie ein ganz normaler Fußballfilm aussah. Es spielte eine Mannschaft, die in weiße Trikots gekleidet war, gegen eine Mannschaft, die in schwarze Trikots, also das heißt Hemden, Oberhemden, gekleidet waren, Fußball. Und die, wie man so schön in Norddeutsch sagt, die bolzten da herum mit Fouls und mit allen Regeln der Kunst. Wie so ein ganz normales Fußballspiel nun mal. Die ganze Welt hat daran teilgenommen. Selbst in Jagannath Puri haben die Pujaris Lord Jagannath die Fußballergebnisse vorgelesen. Also es war ein unglaublich beachteter Event, die Weltmeisterschaft. Die Studenten wurden also dann gebeten, sich den Film anzuschauen und zu erzählen, was sie wahrnahmen. Was den Studenten vorher nicht gesagt wurde, war, dass mitten während des Fußballspieles ein Bär, ein zahmer, aber ein richtiger Bär, über das Fußballfeld tollen würde. Das wurde ihnen nicht gesagt. Es war aber auf dem Film drauf. Der Bär, so ein, ich glaube, es war ein richtig schöner, also sichtbarer Bär, entweder ein Grizzlybär oder ein Schwarzbär, ein kanadischer Schwarzbär, ist also mitten durch die Reihen getollt und so weiter. So, die erste Mannschaft, also die ersten, nicht die erste Mannschaft, die erste Versuchsgruppe der Studenten erzählten dann also, was sie wahrnehmen und sagten, dass sie eben ein bestimmtes Fußballergebnis wahrnehmen. Die weiß gekleidete Mannschaft hatte 3 Tore geschossen und die schwarz gekleidete nur 2. Ein halb, das halbe war, weil man, das war ein streitbares Tor. So, dann wurde die zweite Versuchsgruppe informiert. Also die erste Versuchsgruppe hat das hier wahrgenommen. Es gibt aber noch etwas in dem Film, was ganz unerhört ist und was ganz anderes ist. Sie bekam also diese zusätzliche Information. Und sie schauten jetzt natürlich wie verrückt auf kleine Details wie Fouls und wie Elfmeter und ich kenne mich jetzt nicht so aus im Fußball. Ich habe das immer mit großer Distanz, innerer und auch äußerlicher Distanz wahrgenommen. Aber auch die zweite Gruppe kam nicht darauf, dass ein Grizzlybär mitspielte oder mit dabei war, weil sie schlichtweg nicht damit rechneten. Es wurden alle dann zusammengerufen und gesagt, ihr habt das wirklich markanteste und herausragendste und besondere an diesem Film nicht gesehen, nämlich den Grizzlybär. Ich denke, für uns ist Krishna der, ich will ihn jetzt nicht, also ich will nicht sagen der unbekannte Grizzlybär, aber wir erwarten ihn nicht. Wir sind nicht geschult auf ihn, wir sind nicht eingestellt auf ihn und deswegen übersehen wir ihn sehr, sehr oft. Und ihr werdet gleich, wenn ich anfange zum eigentlichen Seminar überzugehen, vielleicht erröten, wo ihr ihn überall übersehen habt. Aber ich möchte zuerst nochmal, das war jetzt Erkenntnispsychologie, noch etwas über spirituelle Psychologie oder spirituelle Wahrnehmung sagen. Warum wir aus spirituellen Gründen Krishna nicht wahrnehmen. Wir nehmen ihn nicht wahr aus materiellen Gründen, weil wir schlechtweg nicht mit ihm rechnen, weil wir sehen, aber ihn übersehen. Und die spirituellen Gründe werden hier in einer unglaublichen Weise von einem großen Geweihten von Chaitanya Mahaprabhu erklärt. Er sagt, dass man Krishna nur durch Hingabe wahrnehmen kann, durch Augen der Devotion, Augen der Hingabe. Mukunda war der Sänger schlechthin. Er sang, er hatte noch ein Mukunda Ghosh, Vasudev Ghosh und ein dritter Ghosh-Bruder war da. Die sangen in den Kirtans von Chaitanya Mahaprabhu mit lieblicher Stimme. Chaitanya Mahaprabhu selber hatte gesagt, dass die Ghosh-Brüder ihn also bei all seinen Inkarnationen bisher begleitet hatten und verschiedene Formen angenommen hatten oder Personas angenommen hatten, indem sie ihn Dienst erbrachten. Die waren also immer dabei, bei all seinen Avatars. Und durch Mukunda wollte Lord Chaitanya Mahaprabhu ein großes spirituelles Geheimnis preisgeben. Und so setzte er Mukunda in eine Situation hinein, die zu einer unglaublichen Spannung zwischen ihm und Mukunda führte, einer zerreißenden Spannung letztendlich, die dann aber gelöst wurde, aufgelöst wurde später. Die Situation war so, Mukunda lernte von einem Guru der Unpersönlichkeitslehre und bevor er Chaitanya Mahaprabhu traf, und sprach, so wie es die Sicht der Unpersönlichkeitsanhänger ist, dass Gott keine konkrete Form hat, keinen konkreten Namen, keine konkreten Attribute wie Barmherzigkeit und Segenspenden, sondern dass er einfach mehr eine homogene, unpersönliche Energie sei, alldurchdringend, ja, alldurchdringend. So, Chaitanya Mahaprabhu nun vertrat die Lehre, dass Gott das auch sei, allgegenwärtige Energie, dass er aber auch Eigenschaften hätte, wie Barmherzigkeit, dass er Persönlichkeit hat, die Liebe entgegennehmen kann und Liebe geben kann, dass Gott eine Persönlichkeit ist, aber ganz anders und überhaupt nicht so begrenzt wie eine Persönlichkeit hier in dieser Welt. Gut, das war seine Achintya-Beda-Abheda-Tattva-Lehre. Wir haben auch noch einen. Maharaj, wonderful to see you. So, Lord Chaitanya Mahaprabhu nun bewies an einem Tag, dass er diese höchste Persönlichkeit Gottes war, indem er nämlich alle Devotees bei Namen herbeiruft, mit Namen herbeiruft, und während er auf dem Altar saß, den Devotees, die er beigerufen hatte, seine in der Form erschien, wie der Devotee ihn verehrte. Zum Beispiel einem, dem Murari Gupta, zeigte sich Chaitanya Mahaprabhu plötzlich auf dem Altar als Rama, der einen gewaltigen Bogen trug und Köcher hatte. Und als Murari Gupta herunterschaute, sich selber sah, bemerkte er plötzlich, dass er nicht mehr in menschlicher Form, sondern in Vanara-Form dastand, mit einem gewaltigen und wunderschön attraktiven ärflichen Schwanz. Ne? Und Chaitanya Mahaprabhu sagte, ich bin Rama und du bist Hanuman, Hare Krishna. Und kannst du dich noch erinnern, Murari? Und Murari konnte sich erinnern. Und so, er rief also alle seine Devotees herbei und zeigte sich manchmal als Krishna, als Rama und in all seinen Avatars. Er rief alle herbei, außer Mukunda, der früher in der Schule gewesen war, wo er den namenlosen, den formlosen, den attributslosen Gott verehrte und behauptete, dass Gott eben auf diese Form begrenzt sei. Er rief alle herbei, außer Mukunda, bis schließlich Srivask Thakur kam und sagte, du hast jetzt allen deine Barmherzigkeit erwiesen, außer dem Sänger Mukunda, der so schöne Lieder singt. Was ist los? Mukunda kann nicht kommen. Mukunda sagt in unserer Gemeinschaft Haribol, Haribol. Krishna, Kijay. Aber wenn er außerhalb unserer Gemeinschaft ist, dreht er seine Worte um und sagt, Gott kann nicht dies haben, nicht diese Eigenschaften und nicht jene. Hier in unserer Gemeinschaft schmeichelt Mukunda mir mit seinen Worten und seinen Liedern. Aber außerhalb der Gemeinschaft nimmt er scharfe Schwerter und Keule und haut auf meinen transzendentalen Körper ein. Ich will ihn nicht sehen. Mukunda nun hörte bei angelehnter Tür diese Zurückweisung von Chaitanya Mahaprabhu, die ihn sehr, sehr schwer im Herzen traf. Und so bat er Srivas Thakur, Srivas, geh zu meinem Herrn. Dieser Körper, mit dem ich nicht dem Herrn dienen darf und ihn nicht sehen darf, eignet sich nicht mehr. Ich lege ihn ab, indem ich ihn ertränke in der Ganga, noch bevor die Sonne untergeht. Aber frag ihn bitte vorher, wann ich damit rechnen kann, ihn wiederzusehen, den Lord Chaitanya. So schrieb was. Ging also vor, es war eine riesige Spannung zwischen Chaitanya Mahaprabhu und Mukunda. Und fragte so vermittelnd, Mukunda ist am Ende seiner Kräfte. Er hat nicht mehr einen halben Sesamkorn von Kraft, um am Leben zu bleiben. Er fragt diese eine Frage, wann Wann darf er dich sehen? Chaitanya Mahaprabhu explodierte in liebevollem Zorn und sagte, erst nach 10 Millionen Leben soll dieser Halunke Mukunda mich wiedersehen. Wisst ihr, was Mukunda tat? Er tat etwas ganz anderes als ein Beginner im spirituellen Leben. Wenn wir hören, oh, es dauert vielleicht ein bisschen länger, dann wechseln wir den Guru, um es woanders zu probieren. Mukunda war aus anderem Stoff gestrickt. Mukunda warf seine Arme jubelnd in die Luft und rief, ich werde sehen, ich werde sehen, ich werde nach 10 Millionen Leben sehen. Also er sagte nicht super, aber das ist das bengalische Äquivalent von super. Bolo oder so. Ne? Und dann fiel er ohnmächtig nieder. So als Lord Chaitanya das durch die angelehnte Tür hörte, wie Mukunda reagierte, war er dermaßen begeistert, dass er sagte, bringt ihn sofort herbei, den Mukunda. Und so wurde Mukunda dann reingetragen. Er hatte, wie gesagt, sein Bewusstsein verloren und vor Lord Chaitanya gelegt. Und Lord Chaitanya sagte dann, Mukunda, mein ewiger Diener, jetzt komm mal wieder zu dir. Und dann sagte er zu ihm, du bist mein Sänger. Bleibe immer in meiner Gemeinschaft. Ich habe nur so im Scherz mit dir gesprochen vorhin. Selbst wenn du 10 Millionen Vergehen ausübst, sind diese Vergehen nicht eigentliche Vergehen, denn du bist mir sehr lieb. Bitte, sage etwas über mich. So Mukunda fing dann an zu weinen. Erstmal wurde er wach und dann fing er an zu weinen. Und dann schalt er sich selber und beschrieb sich als großer Dummkopf. Und er sagte, und hier wird's jetzt interessant für, also ich hoffe, das war vorher auch ein bisschen interessant, aber hier wird's hochbrisant für unsere Krishna, eigene Krishna-Erkenntnis. Er sagt nämlich, dass man nur durch Hingabe Krishna erkennen kann. Er sagte, ich habe kein Vertrauen in hingebungsvollen Dienst. Ich fühle mich wertlos wie ein Aschehäufchen. Ich bin völlig leer im Herzen, ohne eine Spur von Hingabe. Eigentlich geht es mir wie Duryodhana. Duryodhana sah mit seinen Augen deine universale Form, nachdem die Gelehrten die Veden durchforsten. Doch obwohl Duryodhana deine universale Form vor sich sah, fand er kein Glück daran und erkannte dich nicht, denn er hatte keine Hingabe. Genauso wie Duryodhana habe auch ich kein Vertrauen in hingebungsvollen Dienst. Und dann gibt er ein anderes Beispiel von Menschen, die Krishna sahen, aber ihn übersahen. Also nicht sahen. Damals, als du kamst, um Rukmini zu entführen, kamst du auf Garuda herbeigesegelt. Diesem gewaltigen Adler, diesen göttlichen Adler, muss unglaublich ausgesehen sein. Krishna plötzlich auf diesem riesigen Adler, der eine Spannbreite bestimmt leicht von der Länge dieses oder Breite dieses Saals hatte, der eine Krone auf hatte, Krishna auf einer Krone mit Heiligenschein. Stellt euch dieses Bild bitte einmal vor. Wir sind ja in den Alpen, da kann man sich solche Dinge vorstellen. Die Königin sahen dich herbeisegeln auf Garuda. Sie sahen deine ausstrahlende Form. Sie sahen, wie du direkt über Vidarbha, der Stadt, flogst. Brahma und die Halbgötter sehen sich danach, diese Form zu sehen. Doch als sie deine Form sahen, haben sie kein Glück in ihrem Herzen empfunden, denn sie sahen dich, aber sahen dich auch nicht. Denn sie hatten keine Augen der Hingabe. Und dann gibt Mukunda noch ganz viele Beispiele darüber, wer und kommt denn zu positiven Beispielen. Zu ganz außergewöhnlichen Beispielen. Zunächst einmal zu Kupya, die Hetäre aus Mathura. Kupya, habe ich jetzt gerade gelesen, war bucklig und ihr Körper ungestalt. Krishna sah sie dann in Mathura. Sie war gerade dabei mit einem, sagen wir mal, mit einem großen Tablett, wo Sandelholzsalbe drauf war, zu König Kamsa zu gehen, um ihn damit einzureiben. Sandelholz, besonders wenn man es mischt mit Kampfer, hat eine kühlende Wirkung in der heißen Sommerhitze. Indiens ist das höchst angenehm. So, Krishna sah Kupja, ging auf sie zu, nahm sie an den Wangenknochen und gab ihr einen Ruck. Das ist die letztendliche Heilkraft des Herrn. Und durch den Ruck ging also ihr Buckles Tremendus weg, also ihr ungeheurer Buckel in Hochdeutsch. Und sie wurde durch die Berührung wunderschön. Ich kann euch nicht beschreiben, wie schön sie wurde, weil das jetzt weit über den Zuständigkeitsbereich eines Sannyasis, eines zölibatären Mönches hinweggehen würde. Aber sie war wunderschön. Und sie entwickelte eben durch diese Berührung der zarten Lotushand des Herrn und durch die direkte Wahrnehmung des göttlichen Duftes und der wunderschönen Schönheit Krishnas, Wünsche, mit Krishna ein intimes Schäferstündchen zu verbringen. Und lud also Krishna ein, und als Krishna nicht direkt darauf einging, machte sie eine eindeutige Geste, indem sie ihn an seinem Beinkleid fasste, seinem Dhoti, und zog, Hallo Krishna, sehr eindeutig, was sie wollte. Und Krishna sah jedoch, trotz ihrer kupiden Art, ihrer lustvollen Art, Hingabe und Liebe in ihrem Herzen für ihn aufleuchten, und dachte sich in seinem Herzen, ich erwidere die Wünsche meiner Devotees, auch die nur ganz kleine Devotees sind, anfängliche Devotees. Und so ging Krishna denn mit Uddhava zu der Kupya hin, die also ihr ganzes Anwesen ausgehängt hatte mit Bildern, die die lustvollen Wünsche von Männern erregten. Es war also eine Prostituierte, um das mal so in Schweizer, das auch Deutsch, Hochdeutsch auszudrücken. Ne? Also richtig eine von denen. Und Krishna ging gleich zu ihr ins Schlafgemach und sah also, dass sie sehr begeistert war durch seine Gemeinschaft, und stellte dann seinen Lotusfuß auf ihre Brust. In diesem Augenblick ging die göttliche Kraft, die seinen Füßen innewohnt, in das Herz der Kupya über, und sie wurde frei von all diesen lustvollen Wünschen, die ihre Hingabe bedeckten, diesen selbstischen Wünschen für selbstische Zufriedenheit, und wurde eines der größten Heiligen, die wir uns vorstellen können. So, hier wird ein Beispiel gegeben von Mukunda, von einer Person, die nur eine Spur von Hingabe hatte, eine Spur, die überdeckt war von selbstischen Wünschen. Doch Krishna sah eben diese Spur und hat diese Spur oder dieses Körnchen von Hingabe vergrößert durch sein wunderbares Einwirken, und hat Kupya erhoben und wurde völlig sichtbar für Kupya. So sagt Mukunda also, ich aber habe keine Hingabe für dich, keine Spur, nicht mal so viel wie Kupya. Trotzdem darf ich dich sehen. Lord Chaitanya Mahaprabhu sagten Mukunda, du hast sehr viel Hingabe in deinem Herzen. Ich wollte diese Weisheiten durch dich sprechen. Deswegen habe ich die Spannung zwischen uns inszeniert, so dass diese Weisheiten aus deinem Herzen hervortraten und für immer ein Weg leuchten für meine Devotees. Also der Weg, den sie leuchten, ist, nur durch Augen der Hingabe kann man Krishna erkennen. Sonst ist es nicht möglich. Du kannst direkt vor Krishna stehen, wie es Duryodhana tat. Und sogar direkt vor seiner machtvollen, prachtvollen Form, in der das ganze Universum gegenwärtig ist. Und du kannst keine Hingabe entwickeln. Ich selber habe als Kind etwas erlebt, was, glaube ich, ungefähr 70% von euch erlebt haben. Kennt ihr diesen Moment in der kindhaften Spiritualität, wo man nachts aufwacht, in den Sternenhimmel hineinschaut, also so ein bisschen die universale Form Gottes sieht und plötzlich sich fragt, wo in diesem Riesenall existiert wohl Gott? Und wie kann man ihn treffen? Habt ihr diese Fragen gehabt als Kinder? Könnte ich mal eine kleine Handmeldung haben? Nicht, dass man schaut in dieses ungeheure Universum, ist überwältigt von der Pracht und fragt sich dann nach Gott irgendwie. Also, ja, ich habe ungefähr gesehen, ungefähr für vielleicht 40%, ne? 40% von euch haben das gehabt, diesen Gedanken. Also, ich bin immer ins Bett gegangen und dann habe ich gedacht, dann ist da der Planet und wenn ich da jetzt theoretisch jetzt weitergehe hinter dem Planet, dann kommt wieder ein anderer Planet, wahrscheinlich sind da welche hin und dann komme ich irgendwann zur Grenze dieses Universums, falls es eine Grenze hat, aber nehmen wir mal an, und dann gehe ich weiter, wow, und dann treffe ich Gott. So habe ich gedacht, ganz sicher. Das sind Gedanken der Ehrfurcht, die sich bei jedem normalen Menschen einstellen, auch bei den Zulus zum Beispiel. Ich habe mich ein bisschen mit der Zulu-Kultur auseinandergesetzt, die tatsächlich Gott wahrnehmen, in dem All, in dem Universum und ihn da verehren. Wisst ihr übrigens, wie Gott in der Zulu-Kultur heißt? Ulunkulu. Ulunkulu heißt derjenige, der Tausende von Kühe besitzt. Hare Krishna, habe ich alles gelernt. Südafrika. So, wir können also Krishna nicht sehen, weil wir nicht mit ihm rechnen und weil wir keine Hingabe haben. Also diese beiden Dinge müssen wir angehen, wenn wir Krishna wahrnehmen wollen. Und jetzt möchte ich anfangen mit dem ersten Schritt in der Gottesverwirklichung. Der erste Schritt in der Gottesverwirklichung ist dann möglich, wenn wir bei dem Rausschreiten aus unserer Haustür Gott wahrnehmen. Ich möchte damit auf volkstümliche Weise ausdrücken, dass wir Gott als allererstes zunächst einmal in unserer allernächsten Umgebung wahrnehmen müssen. Das ist ungefähr die Logik. Wenn du nicht deinen Schreibtisch aufräumen kannst, wie willst du denn die Welt aufräumen? Nicht? Also, wenn du Gott nicht in der allernächsten Umgebung wahrnehmen kannst, wie willst du ihn denn auf weiteren Stufen erkennen? Prabhupada hat sehr oft gesprochen darüber, wie wir unsere Reise in der Hingabe beginnen können, wie wir unsere Reise der Liebe beginnen können. Krishna zu erkennen, wird nur da möglich sein für jemanden, der verschiedene Stufen auf einer Reise der Liebe entdeckt. Eine Liebe zu Gott ist nötig. Und ich möchte euch mal aus einer Vorlesung vorlesen, die ganz typisch dafür ist, wie man also anfangen muss, diese Reise der Hingabe mit dem ersten Schritt aus der Haustür zu beginnen. Das heißt, in seiner direkten Umgebung Gott wahrnehmen können. Ihr werdet jetzt Srila Prabhupada erleben. Ich möchte euch bitten, einige von euch sich anzuschnallen. Ihr werdet ihn als Prediger erleben, der einen Eindruck hinterlässt in seiner Zuhörerschaft und der sich deswegen, um diesen Eindruck möglichst in der Tiefe des Herzens zu verankern, einer sehr direkten, zum Teil auch herausfordernden Ausdrucksweise bedient. Gott sagt, versuch mich auf diese Weise zu sehen. Wenn du so abgestumpft bist, dass du mich nicht sehen kannst, dann fang mal so an. Wie nun? Wie ist dieser Anfang? Rasoham apsukontiya. Ich bin der Geschmack des Wassers. Krishna sagt also, ich bin der Geschmack im Wasser. Hast du noch nie Wasser geschmeckt? Spürt ihr die Kraft in diesen Worten? Wir werden jetzt aufgeschreckt, wir werden aufgeschüttelt. Du trinkst doch Wasser, oder? Wie man in der Schweiz hat das gesagt, oder? Du trinkst doch Wasser, oder? Hast du noch nie geschmeckt, während du getrunken hast? Jeder hat auf diese Weise Gott gesehen. Warum sagst du denn, ich sehe nicht Gott? Rasoham apsukontiya prabhashmi shashishurya. Ja. Oder, ich bin der Sonnenschein. Wer hat noch nicht den Sonnenschein gesehen? Jeder hat doch den Sonnenschein gesehen. Warum sagt ihr denn, ich habe nicht Gott gesehen? Versuche zunächst einmal, Gott auf diese Weise zu sehen. Dann wirst du später den persönlichen Gott sehen. Dann wirst du ihn überall erkennen. Ich möchte euch etwas beichten. Beichten ist vielleicht nicht, etwas im Vertrauen mitteilen. In meinem eigenen spirituellen Forschen habe ich versucht, alle Texte über Gaudiya Vaishnavatum in die Hände zu bekommen und zu lesen, die ich bekommen konnte. Es ist ein Forschergeist, der mich beseelt und ein, sagen wir mal, ein existenzielles Suchen nach Gott, so dass ich also viel lese und ich merke und auch mich viel damit geistig auseinandersetze und beschäftige. Und ich merke jetzt auf meine alten Tage, also manche werden von euch lächeln, aber ja, ich gehe jetzt auf die 60 zu, also ein richtig alter Knacker. Auf meine alten Tage merke ich etwas, was mich ganz am Anfang, als es einsetzte, verunsicherte. Ich merkte nämlich, dass ich eine unglaubliche Freude darin empfand, auf die Natur zu schauen und dann Krishna zu erkennen. Ich meine jetzt so typische Szenen, wo die Sonnenstrahlen sich ein Weg durch die Wolkendecke brechen und dann schräg in ein Tal, in ein verregnetes Tal hineinfallen. Und zwar so, dass man denkt, man hätte hier eine Himmelsleiter entdeckt und könnte jetzt da hochgehen, so man kann sind die. Und ich ertappe mich bei dem Gedanken, das ist Krishna, der für meine Wahrnehmung jetzt in diese Welt hineinbricht, durch die Decke des Vergessens und die Decke des Nicht-Gott-Schauens. Ich habe mich auch ertappt, wie ich dann, wenn ich Wasser trinke, und ich trinke viel Wasser, merke, wenn ich so ursprüngliches, unbelassenes Wasser trinke, dass ich da einen subtilen Geschmack wahrnehme und dann denke ich, hier ist Krishna, für meine Sinne erfahrbar. Krishna, ich sage immer auf meine Sprache, herunterdividiert in eine Wahrnehmungswelt, die sehr begrenzt ist. Aber herunterdividiert aus Güte. Und ich erinnere mich daran, wie Srila Prabhupada in Stockholm einmal über diese erste Gottesschau gesprochen hat. Damals war die Vortragshalle ungefähr zu 25% mit Vinos gefüllt, also Weintrinkern. Und Prabhupada schaute die an und sagte dann mit vor Begeisterung zitternder Stimme: "Und selbst wenn du ein Trinker bist, kannst auch du Gott erfahren." Und die Stimme überschlug sich dann vor Begeisterung: "Indem du darüber meditierst, dass der Geschmack im Wein, den du so sehr schätzt, Krishna ist. Fang an, morgen oder heute mit deiner Krishna-Meditation. Hare Krishna." Ich möchte vorsichtshalber sagen, das ist jetzt nicht die Meditation, die jetzt unbedingt Devotees wie Jai Gopal und Jai Krishna anfangen sollten. Die sind schon auf einer höheren Stufe angelangt. Ne? Aber das essentielle Prinzip, hinter allem zu sehen, das, was alles bewegt, und das zu entdecken, das ist der erste Schritt in der Reise der Liebe. Nun werdet ihr sagen, ja, der erste Schritt, ich bin schon viel zu fortgeschritten für den ersten Schritt. Ich bin mindestens schon auf dem zehnten Schritt. Das sagen nämlich die Hare Krishnas immer sehr gerne. Aber selbst wenn du auf der höchsten Stufe bist, übersiehst du Krishna nicht mehr. Dann wirst du ihn jedoch anders in der Welt wahrnehmen. Nicht in einer herunterdividierten Form, nicht in einer Form, die für die materiellen Sinne wahrgenommen ist. Nein, wenn du fortgeschritten bist, wirst du ihn wahrnehmen. Direkt. Ich möchte euch mal einen Vers aus dem Chaitanya Charitamrita vorlesen hierzu. Stavara jangama deke na deke taramuti savatraya nija ishta devaspurti. Der Mahabhagavat, das heißt der fortgeschrittene Gottgeweihte, sieht sicherlich alles, das sich Bewegende und Unbewegliche, aber er sieht streng genommen nicht die, ups, was ist los heute? Vielleicht habe ich das Weinexperiment gemacht. Aber der Devotee, bitte komm zurück zum Text, der Devotee sieht also streng genommen nicht die Form, in der die sich bewegenden und die sich nicht bewegenden Dinge auftreten. Nein, was er sieht, ist etwas anderes als die materielle Form. Er sieht die Form des höchsten Herrn überall. Von der Und ich habe jetzt ein bisschen aus der Erläuterung zitiert. Es ist eine lange Erläuterung. Wer sie gerne ganz lesen möchte, sie findet sich wieder im Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 8, Text 274. Madhya Lila 8, 274. Ich möchte euch aber ein bisschen vorlesen aus der Erläuterung. So wie der Devotee etwas sieht, ob es nun sich bewegt, ob es sich bewegt oder nicht bewegt, erinnert er sich augenblicklich an Krishna. Wenn der Devotee zum Beispiel Wasser trinkt oder irgendeine andere Flüssigkeit, erinnert er sich sofort an Krishna. Für einen Devotee, also ein Devotee hat keinerlei Schwierigkeiten darin, Krishna-Bewusstsein 24 Stunden am Tag im Herzen zu erwecken. Denn eigentlich, ich höre schon Prabhupada im Englischen sprechen, actually, eigentlich ist nichts von Krishna getrennt. Das ist also ein wichtiges Prinzip jetzt. Es geht darum, nichts ist von Krishna getrennt. Wenn ein Devotee beispielsweise einen Baum sieht, so ist ihm klar, dass der Baum eine Kombination ist oder Zusammensetzung aus zweierlei Energien. Der materiellen Energie auf der einen Seite und der spirituellen Energie auf der anderen Seite. Die niedere Energie, das heißt die Materie, formt den Körper des Baumes. Doch in dem Baum ist ein Lebewesen. Der spirituelle Funken, der ein Teil und Teilchen von Krishna ist. Somit versteht der Devotee, wenn der fortgeschrittene Devotee, dass all diese Energien sich letztendlich zurückverfolgen lassen als auf eine Manifestation des höchsten Herrn. Das nennt sich das Zurückverfolgen der Wahrnehmung. Wir sehen irgendetwas und wir machen die Übung, dass letztendlich alles Krishna ist. Und wir sehen, wir werden somit an Krishna erinnert und in unserem Herzen, dort wo die Smaranam, die Erinnerung an Krishna auftritt, ist dann plötzlich Krishna gegenwärtig. Ein Beispiel, was Prabhupada sehr oft gegeben hat, von jemandem, der also diese Sicht hat, Krishna hinter allem zu sehen, ist das Beispiel, was vielleicht auf Eltern zutreffen könnte, wie Madan Mohan und Chitra. Madan Mohan und Chitra haben eine sehr, sehr besondere Tochter, die kleine Sundari, die einen wirklichen Sundari-Charme besitzt. Und jedes Kind ist auf seine Weise einzigartig, aber mir fällt auf, das ist so ein dezentes Wesen. Ich nenne sie immer der kleine Troll. Wenn jetzt die Eltern einen kleinen Schuh von ihrer Sundari sehen, werden sie nicht streng genommen die Form des Schuhes sehen, sondern wissen, dieser Schuh, der gehört zu meiner allerliebsten Tochter. Und sie werden dann das verschmitzte Gesicht der Tochter in ihrem Herzen wahrnehmen können. Genauso, also nicht genauso, aber das hilft uns ein bisschen zu verstehen, wie der Devotee die Welt als einen Schuh Gottes sieht, wenn ihr so wollt. Nicht? Und somit sofort an Krishna denkt mit allem. Das ist natürlich nur möglich, und ich glaube, deswegen hat Prabhupada den Begriff der fortgeschrittene Devotee gebraucht oder der Mahabhagavat für jemanden, in dessen Herzen bereits Liebe gegenwärtig ist. Wenn sagen wir mal, Rolf den kleinen Schuh von Sundari sehen würde, erstmal würde er ihn nicht gleich auf Sundari beziehen, es gibt so viele Kinder hier. Und selbst wenn du wüsstest, das ist Sundaris kleiner Schuh, würdest du denken, da steht er hier richtig, dass keiner stolpert über den Schuh. Vielleicht sollten wir ihn ein bisschen mehr nach rechts schieben, sodass jeder in den Eingang gut reinpasst. Du würdest aber nicht jetzt mit Liebe an den kleinen Troll denken, im Herzen, die kleine Trollfrau Sundari. Weil du hast nicht diese gleiche Liebe in deinem Herzen. Du hast vielleicht Wertschätzung, aber nicht die gleiche Liebe in deinem Herzen. Es muss schon einer sein, der in Liebe ertrinkt, der also, wenn er auf diese Welt schaut, sofort Krishna wahrnimmt. Nur dann ist es möglich, Krishna in dieser Welt in seiner persönlichen Form zu sehen. Aber damit man dahin kommt, wird uns also geraten, dass wir Krishna schon einmal in seiner unpersönlichen Form wahrnehmen, dass wir also Wasser trinken oder einen anderen Menschen sehen, die eine Fähigkeit im Menschen sehen und Krishna wahrnehmen. Ich habe das einmal, als ich ein sehr junger Devotee war, habe ich etwas sehr Erstaunliches erlebt. Ich habe ein Lied von Nina Hagen gehört, das hieß irgendwas mit Tränen. Und da hat Nina Hagen gesungen. Das war einfach klar. Jetzt rein vom Singen gesehen. So gut, dass ich gedacht habe, das singt die nicht von alleine. Da ist Krishna am Werke. Später habe ich dann mal einen, den bedeutendsten Singlehrer Deutschlands gefragt, nämlich den Fischer von den Fischerchören. Wie schätzen Sie das ein? Kennen Sie das Lied von Nina über die Tränen? Da singt sie ein normales Punklied und am Ende singt sie mit klassisch ausgebildeter Stimme. Und zwar kommt die zu den tiefsten Tönen, was kein normaler Sänger schafft, bis zu den allerhöchsten Tönen, wo man wirklich denkt, also jetzt wird's, das ist es mir fast schon unheimlich. Jeder Mensch hat nämlich eine bestimmte Tonbreite, nicht, so eine Tonskala. Und Gottfried Fischer von den Fischerchören hat mir gesagt, ja, ich weiß das auch. Es gibt im Augenblick niemanden auf der Welt, der so eine Bandbreite von Tönen abdenkt wie Nina Hagen. Und er sagte, ich verstehe das nicht, warum singt die Punk? Die sollte bei den Gottfried Fischerchören mitmachen und uns zu unsterblichen Ruhm verhelfen. Das geht aber aus bestimmten Gründen nicht für Nina. Hare Krishna. So. Als ich das erste Mal hörte, also jemand hatte mir das gegeben, eine Opernsängerin, hatte mir gesehen, willst du mal sehen, wer zurzeit die beste Sängerin auf dem Planeten ist? Hier, eine Punksängerin, die aber nicht Opern singen will, sondern was anderes singen will, weil sie die Gesellschaft transformieren will oder so. Und da habe ich das dann gehört und habe sofort als jemand, der Laie ist, eigentlich im Singen gemerkt, das ist Krishna jetzt, die Fähigkeit im Menschen. So, da fängt die Krishna-Meditation an, indem wir versuchen, Krishna wahrzunehmen in unserer unmittelbaren Umgebung. So weiter. Ich möchte gerne Vishwanath Chakravarti dazu zitieren. Ich habe sein Zitat jetzt gefunden. Die materielle Energie bedeckt ja Krishna. Aber ein Devoti, der Krishna sehen will, wird Krishna hinter den Bedeckungen erkennen. Und Vishwanath Chakravarti Thakur gibt hierfür ein interessantes Beispiel. Er gibt das Beispiel einer Frau, die einen Mann liebt und sehr begierig ist, ihren Mann täglich zu sehen. Diese Frau wird wahrscheinlich, wenn es also eine kultivierte Beziehung, den Mann jeden Tag anders angezogen sehen. Mal hat der Mann vielleicht ein grünes Hemd an, dann ein rotes, dann ein Schlips, dann eine Krawatte und dann ein Turnhemd und so weiter. Die Frau nun ist nicht so sehr interessiert an der Kleidung, wie sie an dem Mann, ihrem Freund, interessiert ist. So ist auch der Devoti, der weiß, dass in jedem materiellen Objekt die höchste Persönlichkeit Gottes ist. Deswegen sieht also jemand, der Liebe zu Krishna entwickeln will, überall den Herrn. Und er sieht nicht die oberflächlichen materiellen Objekte, die den Herrn bedecken. Ein schönes Beispiel, ne? Ich glaube, wir können das sehr gut nachempfinden. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen guten Freund sehe, dann sehe ich eigentlich gar nicht so sehr sein Dress, nicht? Sein Hemd, sein altes oder neues Hemd. Oder wenn ich sein Hemd wahrnehme, dann nur in Bezug zu ihm, dass ich sage, ach, hast du aber ein schönes Hemd, du siehst ja aus wie Caruso. Und dann lache ich und dann haben wir einen Scherz gemacht. Und dann geht, es ist immer eine freundschaftliche Ebene, ist immer im Vordergrund dabei. So. viele, viele Devotees denken, dass dies, dass wenn wir hören, Krishna sagt, er ist der Geschmack im Wasser, der Sonnenschein und so weiter, dass das poetische Ausdrücke sind. Aber nein, es sind Wege, wie wir den Herrn treffen können. Wege auf unserer Reise der Liebe zu Krishna, eine sich entwickelnde Liebe. Seht mal, ich habe das in Deutschland auch gesagt, wenn ich mich mit jemandem verabrede, dann würde ich, wenn ich ihm sage, du, ich habe nicht so viel Zeit auf dem Ferienlager, aber ich bin genau um 1.30 Uhr kann ich auf dich warten, unter dem Schatten des ersten Lorbeergebüsches, was kommt, wenn du den mit Mulch ausgelegten Weg hochgehst, der da hinter dem Haus da so losgeht. So, wenn jemand wirklich interessiert ist daran, mich zu treffen, dann wird er nicht sagen, das ist jetzt eine poetische Ausdrucksweise, sondern er wird sich vertraut machen. Was ist denn jetzt nochmal schnell ein Mulchweg? Und wie war das? Lorbeer? Lorbeer, was ist nochmal schnell ein Lorbeerstrauch? Denn da sitzt ja Satchinandan Swami. So ist es auch mit jemandem, der die Reise der Liebe zu Krishna unternehmen will. Der wird sich fragen, ja, der Herr gib mir jetzt also, obwohl ich noch nicht auf der höchsten Stufe bin, Anzeichen oder Hinweise, wie ich ihn treffen kann. Das sind nicht poetische Ausdrucksweisen, sondern das sind Wege, ihn zu treffen. Das Problem ist, dass die meisten gar nicht Krishna treffen wollen. Das ist ein Problem, Kinder. Die müssen wir uns stellen. Ich will euch mal was vorlesen. Der Herr, sagt Prabhupada, ist noch begieriger, uns zurück in sein Königreich zu nehmen, als wir es uns überhaupt wünschen können. Die meisten von uns haben gar nicht den Wunsch, zurück nach Hause zu Gott zu gehen. Nur ein paar ganz wenige wollen zurück zu Gott gehen. Aber jeder, der den Wunsch hat, zurück zu Gott zu gehen, dem hilft Krishna in jeder Hinsicht. Ich möchte, bevor ich jetzt zu Fragen komme, euch eine abschließende Geschichte zu diesem Thema erzählen. Eine Geschichte, die ich vor einiger Zeit in London erzählte. Vor zwei Wochen war das. Drei Wochen. Und es kam ungefähr 20 Devotees am nächsten Tag zu mir und sagten, wir haben so intensiv über die Frage, die du uns gestellt hast mit dieser Geschichte nachgedacht, dass wir nicht schlafen konnten. Du hast uns den Schlaf geraubt. Aber sie haben das gesagt, also sie haben das in dankbarer und nicht vorwurfsvoller Haltung gesagt. Hier jetzt für euch die Frage. Ich habe schon gehört, dass manche von euch nicht so gut schlafen. Also es macht dann auch nichts, wenn ich euch den Schlaf ganz raube. Es gab einmal ein Sadhu. Sadhu ist so wie ein Mönch, ne? Der einen Ashram bauen wollte und dazu die finanzielle Unterstützung von Spendern benötigte. Aber die Leute wollten nicht für seinen geplanten Ashram spenden. Und so betete er eines Tages zum Herrn und sagte, lieber Herr, bitte gebe mir eine Segnung, die so anziehend ist, dass Leute zu mir angezogen sind und mir eine Spende geben für meinen geplanten Ashram. Der Herr erschien von ihm, eine leuchtende Gestalt, und sagte, Gut, du kannst ihnen die Segnung geben, dass sie ohne viel Sadhana, das heißt spirituelle Übung, genau genommen ohne jede spirituelle Übung, zurück nach Hause, zurück zu Gott gehen können. So kannst du die Leute anziehen und wenn sie das hören, und damit lächelt der Herr sehr wehmütig und rätselhaft, dann wirst du bestimmt sehr im Wert steigen bei den Leuten. Und sie werden das dann vergüten. Der Sadhu war begeistert. die Erstbesten, die er traf, das war ein frisch vermähltes junges Paar, stoppte er auf dem Weg und sagte, ich baue einen Ashram, brauche noch ein bisschen Unterstützung. Folgendes, ich wollte euch eine Segnung erteilen. Ihr könnt, ich muss sagen, Krishna, also der Herr hatte noch eine Bedingung gesagt. Die einzige Bedingung, hatte der Herr gesagt, ist, damit die Leute sofort zu Krishna, also zu nach Hause in die spirituelle Welt zurückgehen können, ist, dass sie bereit sind, sofort, das heißt, auf der Stelle zu gehen. Also von jetzt auf plötzlich. Nicht mal mehr ein Frühstück dazwischen nehmen. Oder ein Abendbrot. Jetzt gleich. Der Sadhu war also zu dem frisch vermählten Paar gekommen und hatte gesagt, ihr könnt zurück nach Hause zu Gott gehen, sofort. Ihr müsst nur sofort gehen. Oh, sagten sie, du kommst zu einem ungelegenen Zeitpunkt. Wir haben gerade geheiratet und wünschen uns jetzt ein Kind. Aber geh zu unseren alten Eltern, die sind so frustriert vom Leben. Die werden bestimmt begeistert sofort darauf eingehen und in das Königreich von Glückseligkeit und Wonne gehen. Das Sadhu war ein bisschen konsterniert, aber ging trotzdem zu der Adresse der alten Eltern und sagte begeistert, schon als die Tür aufging, ihr könnt sofort ins Königreich Gottes zurückgehen, ihr müsst nur sofort gehen, der Herr hat die Segnung gegeben. Sagten die Eltern, du kommst aber sehr ungelegen. Unser Sohn, der ein Taugenichts war, steht jetzt kurz davor, ein Sohn, der hoffentlich ein Volltreffer wird, zur Welt zu bringen. Ja, die Bauchdecke der seiner Frau wölbt sich schon sehr verräterisch. Wir wollen unbedingt die Geburt unseres Enkelsohnes erleben. Komm vielleicht so nach 30 Jahren. Ah, sagte der Sadhu. Und merkte, es ist nicht so einfach, jemanden zu finden, der zurück zu Krishna gehen wird. Die Leute haben zu viel vor in der Welt der Maya, in der Illusion. Zu viele Pläne. Er ging also hin zu, wartete ein bisschen, bis er jemanden fand, der gerade einen fast tödlich ausgehenden Unfall erlebt hatte. Der war also über und über in Bandagen eingewickelt. Dein ganzer Körper war bedeckt mit Verbrennung des dritten Grades, also fast unreparierbar, keine Haut mehr da, nur noch blubbernde Fleischmasse. Nicht? Und er ging zu ihm hin, Good News, gute Nachrichten. Ein Schwerkranker, Chitra. Gute Nachrichten. Du kannst sofort zurück zu Krishna gehen. Nur, du musst sofort gehen. Oh, kam es so aus den Verbänden raus. Du solltest eigentlich darum beten, dass ich in dieser Welt bleiben kann. Denn just vor dem Brandunfall habe ich ein absolut gut aussehendes Geschäft abgeschlossen. Und ich möchte sehen, dass der Rubel rollt. Also, dass der Schweizer Franken in einem Übermaß hervorkommt. Das muss ich erleben. Also, wede lieber darum, ich gebe dir auch einen gewissen Gewinnanteil, dass ich in der Welt bleibe und nicht jetzt aus der Welt rausgehe. Oh, der Sadhu war sehr, sehr enttäuscht. Was würde aus einem Projekt werden, und betete zum Herrn, um ihn zu berichten, und der Herr erschien und kam sofort zur Sache. Er sagte, ich weiß, was du mir sagen willst, ich weiß, du hast es dreimal versucht und dreimal eine Absage bekommen, ich habe jedoch eine gewisse Frage, was ist denn mit dir? Du bist ja ganz und gar von dem Wert überzeugt, der Existenz des Königreich Gottes. Du hast ja gelesen in der Brahma Samhita, dass hier ein Bereich ist, der frei von Geburt und Tod ist, der voller Glückseligkeit ist, wo auf jedem Strich Krishnas bezaubernder Flöte gehört wird. Ha? Du bist hier überzeugt. Sag einfach, sofort gehe ich. Sagte der Sadhu. Es ist jetzt also nicht so einfach. Wer, er hatte also was gefunden, wer, wenn nicht ich, soll denn über deine Herrlichkeiten in deiner Welt predigen? Und wer vor allen Dingen soll diesen super Ashram ausbauen mit der ganz besonderen Note, wo wir alles richtig machen? Deswegen in deinem Interesse sollte ich noch ein bisschen bleiben hier. Und jetzt endet die Geschichte auf eine melancholische Weise. Und während der Sadhu zusehends Tag für Tag materialistischer wurde, predigte er zu den Menschen, ja, auch ihr könnt zurückgehen, aber zu einem Zeitpunkt, der weit in der Zukunft liegt und zu einem Zeitpunkt eurer Wahl. Madhumati, jetzt kommt's zu dir. Wie ist es denn mit dir? Oder Vrindavan Chandra, um es wie Gorahari auszudrücken. Wie ist es denn mit dir? Rupa Manjari, Irmela, wo ist der Revoluzzergeist? Jana Janmani, Daniel und Daniels Bruder. Haben wir noch 1001 Pläne, die so unserer kleinen Welt, unseren kleinen Hirnen springen, in dieser Welt? Oder sind wir bereit für die Wirklichkeit? Bhagavati, schreibt sich das auf. Das ist etwas, was im Herzen eingetragen werden muss. Dao, Mathematikprofessor hoch 10. Nicht? Ananda Chaitanya. Rongini! Gute Frage, nicht? Also wie gesagt, die Londoner konnten eine Nacht nicht schlafen wegen dieser äußerst störenden Frage. Meine lieben Devotees, die Frage ist gar nicht so kompliziert. Es kommt drauf an, womit wir uns beschäftigen. Wenn wir uns mit Krishna beschäftigen, wenn Krishna präsent ist in unserem Leben, dann wollen wir zu ihm gehen. Wenn wir aber so viele andere Dinge in unserem Kopf haben, dieses Kochrezept noch und jene Lehrgang und you know, noch dieses psychologische Selbstverwirklichungsprogramm den Yoga-Kurs. Yoga muss ich auch noch lernen, um gesund da zu sein. Und vor allen Dingen muss ich meine existenziellen Bedürfnisse noch decken in dieser Welt und so weiter. Dann liegt uns Krishna ferne. Aber wenn wir Aufmerksamkeit lernen für Krishna und ihn nicht übersehen, sondern ihn sehen, dann werden wir dahin gehen. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Für mich als Reisender ist Vrindavan oder auch Amerika inzwischen, ich will mal ein nicht so transzendentales Beispiel geben, Amerika oder New York äußerst vertraut. Ich kann jeden Tag, kann ich mir vorstellen, aufzubrechen, wenn es da einen wichtigen Service gibt, also nicht launhaft. Früher habe ich mich nie mit Amerika befasst. Das war einfach das Fernste, was ich mir vorstellen konnte. Ich hatte sogar ein Vorurteil gegen alle Amerikaner. Amerikaner sind oberflächlich, war mein Vorurteil. Da gehe ich nicht hin. Inzwischen habe ich meine Ansicht revidiert. Es gibt bestimmt oberflächliche Amerikaner, aber es gibt auch oberflächliche Hare Krishnas. Also nichts Besonderes. Und es gibt überall solche und solche. Also so ich will mal so sagen, jetzt wo ich mich damit befasst, liegt das nah. So ist es auch mit Dingen. Wir müssen uns anfangen, mit Krishna zu befassen. Und deswegen wird eben der erste Schritt der Gottesverwirklichung gesagt, dass wir ihn wirklich überall sehen, auch wenn wir den Schritt aus der Tür machen. Wir werden morgen, ich werde jetzt zum Fragen und Antworten Teil kommen, wir werden morgen sehen, wie wir Krishna noch in etwas anderem wahrnehmen können, nämlich, also direkt wahrnehmen können, nämlich in den vielen Dingen, die uns im Leben geschehen. Hier wollte ich einfach so ein bisschen darstellen, wie wir Krishna in unserer Umgebung wahrnehmen können. Als weitergehende Lektüre zu dem Thema möchte ich, hier brauche ich unter Umständen Hilfe, bitten, dass ihr das 7. Kapitel der Bhagavad Gita liest, weil es das 7., das 9. und das 10. Da sind so die Füllen, da wird so, beschreibt Krishna, wie er in der Welt gesehen kann. 7 und 10, oder? Bhagavati, du bist da unsere 7 und 10, ja, 7. und 10. Kapitel. Da kann man so ein bisschen lernen, Krishna in der Welt wahrzunehmen. Außerdem gibt es im 2. Kanto zweiten Kanto des Bhagavatams eine Unterweisung. Da kann man auch sehen, wie man das machen kann. Ich möchte euch dann auch bitten, diesen kleinen Teil, den ich mich gewidmet habe, wenn ihr so merkt, ihr möchtet eigentlich auch schon weitergehen in der Übung, das heißt, ihr könnt auch versuchen, die Welt als Schuh Gottes zu sehen, nicht? Also, das heißt, als Energie Gottes, die also zu Krishna dazugehört, und dann eben Krishna erkennen. Auch das Beispiel mit der Frau, die also an der Kleidung ihres Mannes vorbeischaut und eben ihren geliebten Mann wahrnimmt und nicht jetzt nur das rote Hemd oder die Krawatte und so. Dies ist ein Beispiel, was so ein bisschen auf die Sicht des Mahabhagavats oder auf diese fortgeschrittene Sehübung zutrifft, nicht? Dass wir einfach sehen. Ich glaube, diese Sicht wird einfacher werden, wenn ihr nachdem ihr morgen ist Pause, übermorgen. Ist morgen Pause, Sachisut? Pause für Seminar. Übermorgen werde ich darüber erzählen, Krishna in Arrangierung zu sehen. Nun möchte ich sehen, ob ihr irgendwelche Fragen habt zu dem Rolf.
Welches ist denn das höhere Prinzip, hier in dieser Welt Krishna-Bewusstsein zu finden oder sofort zurückzugehen?
Welches ist das höhere Prinzip, hier in der Welt Krishna-Bewusstsein zu predigen oder zu Krishna zurückzugehen? Es kommt ganz darauf an, wer diese Frage stellt. Wenn ein beginnender Devotee diese Frage stellt, ist für ihn wichtiger, zurückzugehen. Wenn ein fortgeschrittener Devotee diese Frage stellt, ist es für ihn wichtiger, hier zu bleiben. Ich möchte das gerne erklären. Der beginnende Gottgeweihte ist meistens so angehaftet an die Welt, dass er gar nicht die spirituelle Welt für Wirklichkeit halten kann. Für ihn ist es wichtiger, sich mit der spirituellen Wirklichkeit so zu beschäftigen, dass die wirklicher wird als diese Wirklichkeit. Nicht, dass er also schon einen Fuß in der spirituellen Welt hat, in seinen Gedanken. Das ist ein langer Weg, dahin zu kommen. Für den fortgeschrittenen Gottgeweihten, der überlässt es Krishna, wo er ihn haben will. Und es gibt eben diese sehr fortgeschrittenen Devotees, die auch in diese Welt gehen, um zu predigen. Aber wenn du das, also die Devotees, die auf dieser Stufe sind unglaublich fortgeschritten. Ich glaube nicht, dass ein junger Devotee mit Ernsthaftigkeit sagen kann, ich will Leben für Leben predigen und das wirklich auch meint, der will noch die Oper besuchen und den Film noch und schön was essen und noch heiraten und Kinder kriegen und so und seine Pläne machen und um dem Ganzen einen spirituellen Schein zu geben, sagt er dann, ich predige. Ihr merkt, ich bin ein bisschen kritisch veranlagt. Prabhupada hat diese Frage einmal gestellt. Ermela?
An einer bestimmten Stelle der Schriften wird genau, ich weiß nicht, wer das war, wird genau der gelobt, der hier bleiben will, um zu predigen und nicht zurückgehen will.
Mhm.
Also wo nicht so unterschieden wird, wie du das jetzt sagst, sondern das wurde herausgehoben als das Beste und
der Beste.
Lobenswerteste.
Ja. Ja, der Devotee, der aus reinem Herzen predigen möchte und, sagen wir mal, sogar das Leid anderer auf sich nimmt, der wird als der fortgeschrittenste Devotee bezeichnet, weil er wirklich frei von allen selbstischen Motiven ist. Ich meine jetzt, der, wovon ich sprach, weswegen ich sagte, dass der Devotee sich wünschen sollte, in die spirituelle Welt zu kehren. Ich werde es gleich sehr klar machen, zurückzukehren. Ist, damit er dieses, was man Kapata bezeichnet, diesen Selbstbetrug aufgibt, nämlich dass man im Namen von materiellen Anhaftungen spirituell so sagt, weißt du, der will im Grunde was anderes, aber er sagt, ich predige. Jetzt möchte ich euch alle total überraschen, indem ich eine tiefere Dimension, weil ich merke, ihr seid interessiert an dieser Frage, auftut. Wo ist denn die spirituelle Welt? Ist die weit entfernt? Lässt die sich wirklich mit diesen räumlichen Dimensionen wiedergeben, so wie zum Beispiel der Mond, der ist die spirituelle Welt noch weiter weg als der Mond? Der Mond ist wie viel Tagesreisen entfernt von hier? Auf einem guten Sputnik oder guten Rakete? Also ich glaube, so spricht man heute noch nicht. Aber wie Licht, ja, also Kilometer ist ja jetzt egal. Richtig, da gibt's ja diese Diskussion auch in unseren Kreisen, wie weit er nun weg ist und so. Ist egal. Ist die spirituelle Welt... Hare Krishna. Hier ist ein Geist in der Maschine. Die spirituelle Welt, ihr Lieben, ist direkt hier, wenn du in dem Bewusstsein bist. Als Prabhupada einmal gefragt wird, bist du in New York, sagte er nein. Da hat ihn eine New Yorkerin gefragt, so wie das vielleicht manchmal sagen, sei doch nicht immer so geistesabwesend, sei doch mal hier. Also in dem Sinne sagen wir das ja manchmal, ne? Sei doch nicht so abgehoben, sondern wir sagen, sei doch mal hier, down to earth, ne? Mit beiden Füßen auf dem Boden. Bist du eigentlich hier? Und Prabhupada sagte, nein, ich bin nicht hier. Ich bin in Vrindavan. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Verständnis von spiritueller Welt. Die spirituelle Welt ist überall, aber der Eintritt ist nur dann möglich, wenn du in Liebe verankert bist. Jana Jamali.
Das wird das Beispiel gegeben mit Bhagavad Gita. Und man sieht ja, dass die Bodhis oftmals eine bestimmte Beziehung zu einer
Da ist das Mikrofon für dich.
Mhm. Man sieht, dass die Votis eine bestimmte Beziehung zu einer bestimmten Bildgestalt haben, aber wir ja irgendwie alle in der Bewegung von Lord Chaitanya sind. So mit Murali Gupta war es sehr ähnlich, er war in Lord Chaitanyas Gemeinschaft, er war ein Shinram-Bhakta.
Ja.
Und wie ist es dann, wenn er Befreiung erlangt? Kommt
er
nach Mayapur oder nach Ayodhya? Oder?
Mhm. Eine sehr gute Frage. Man geht dorthin, wo man sich fixiert in seinem Sadhana. Wir sind nun alle in der Bewegung von Lord Chaitanya. Da ist Ram nicht so präsent. Wie ist es eigentlich? Wo geht jetzt der Mukunda, der Murari hin? Im Jaivadharma gibt es drei Möglichkeiten, die sehr interessant sind. Der Devotee, der ausschließlich zu Radha und Krishna hingegeben ist, geht nach Vrindavan. Der Devotee, der ausschließlich zu Lord Chaitanya Mahaprabhu hingegeben ist, geht nach Navadvip, nach Mayapur. Und der Devotee, und da kommt jetzt ein bisschen, das ist so wie Murari Gupta, der zu Lord Chaitanya und Radha und Krishna hingegeben ist, der geht sowohl nach Goloka Vrindavan als auch in einer zweiten oder doppelten Identität nach Navadvip. So, auf deine Frage hin möchte ich antworten. Murari Gupta war Lord Chaitanya hingegeben und Lord Rama, und der wird deswegen nach Navadvip und nach Ayodhya gehen. Nicht mit dieser Logik. Ich finde das sehr, sehr bezaubernd, weil es uns zeigt, wie wenig begrenzt die spirituelle Welt ist und dass es möglich ist, eine, sagen wir mal, zweifache Identität anzunehmen. Jaivadharma. Kiyo?
Maharaj, how do we distinguish a true preacher who stays in this world for the sake of preaching? How do we distinguish that kind of person from a cheating preacher, one you mentioned in the story? How do we distinguish?
Wie können wir zwischen einem Prediger unterscheiden, der nur um des Predigens willen in dieser Welt sein und bleiben möchte, und einem Betrüger, so wie er in der Geschichte, die wir eben gehört haben, vorkommt? Also Betrüger ist ein sehr starkes Wort, aber so ein, ja. Also es gibt mehrere Anhaltspunkte, an denen wir einen Prediger, der wirklich um des Predigens willen da ist, in dieser Welt ist, erkennen können. Das erste ist seine Motivation. Das ist schon in diesem Ausdruck Predigen um des Predigens willen angedeutet. Die Motivation eines Menschen, der predigen will, ist, dass er Krishnas Interesse erfüllen möchte und dass er dabei ist frei von eigenem Interesse. Solch ein Preacher ist wirklich, wie soll ich mich ausdrücken, sehr hat sehr reine Motivation. Es ist nicht so einfach, zu dieser Reinheit in der Motivation zu kommen. Und gerade als Prediger, der mit so vielen Menschen in Kontakt tritt, ist es so, dass man sehr an seinen Motivationen arbeiten muss. Ich möchte keinen Reichtum, ich möchte keine Poesie, ich möchte keine Anhängerschaft, ich möchte auch nicht, so sagt Lord Chaitanya, wunderschöne Frauen oder wunderschöne Männer, wenn man eine Frau ist, genießen. Das sind die großen Seelen, die also wirklich nur um Krishna zu dienen und um die bedingten Seelen zu erheben in dieser Welt sind. Das sind ganz rare Wesen. Das ist nicht so einfach. Und als Prediger, Kio, wirst du da, du wirst es merken, weil wenn man mit so vielen Leuten zu tun hat, sieht man manchmal, oh, an dieser Motivation muss ich noch arbeiten. Ich habe einmal bei mir erlebt, meine eigene Motivation, ganz am Anfang war es so, als Prabhupada gegangen, den Planeten verlassen hatte, wurden manche seiner Schüler zu Gurus ernannt, darunter auch ich. Es war jetzt eine ganz neue Erfahrung für mich. Ich hatte gedacht, ich würde nie, also niemals ein Guru sein, und habe einmal dann die Unreinheit in meiner Motivation gesehen. Damals war jeden Tag wurde eine Guru Puja gemacht für die Gurus, die nach Prabhupada kamen. Und zwar wurde das gemacht vor der Deti-Begrüßung. Also erstmal die Guru Puja zu den neueren Gurus, dann Deti-Begrüßung und dann Prabhupads Guru-Pujas. Ich lebte damals in Heidelberg und habe natürlich nicht an meiner eigenen, an der Guru-Puja für die neuen oder neuzeitlichen Gurus teilgenommen, und bin aber dann immer, nachdem die Guru-Puja gemacht wurde, durch den Raum gegangen, wo die Guru-Puja gemacht wurde, um dann an der Deti-Begrüßung teilnehmen zu können. Ist einigermaßen klar, was ich sage? Ich musste also, hier war der Raum, wo die Guru Puja war, und Jana Jamadi wird den Raum noch kennen, da wurden auch Programme gemacht mit dem tollen großen Gemälde, und dahinter war dann der Tempelraum. Ich lief also dann immer an den Bildern vorbei von den einzelnen Gurus, darunter war auch mein Bild, und da sah ich dann anhand der Größe der Blumenhäufchen konnte ich dann mathematisch errechnen, wie groß die jeweilige Anhängerzahl wohl ungefähr sein würde. Also ich habe das jetzt nicht so mathematisch gemacht, aber also der eine hatte so einen riesen Blumenhaufen und ich hatte immer nur so einen klitzekleinen Blumenhaufen. Und ich merkte plötzlich, wie ich mit einem gewissen Interesse die Höhe der Blumengebirge studierte und mit einem gewissen Eifer wahrnahm, also dass der andere Haufen immer so groß war, und dachte, also eines Tages habe ich auch so einen großen Haufen. Und als ich das dann sah, ich habe das mehrere Male bei mir entdeckt, also die Motivation, da ging es um Anhängerschaft, nicht? Da habe ich einfach für 3 Jahre aufgehört, Einweihung zu geben, weil ich gemerkt habe, also mit dieser Motivation solltest du am besten Toiletten putzen. Also da musst du dir schon sehr überlegen, warum du, die Motivation sollte sein, anderen zu helfen. Und es ist völlig egal, ob man eine Seele oder es geht um die Hilfe, es geht nicht um die Anzahl deiner Anhängerschaft und so. Da habe ich das gemerkt, Kio, und da habe ich wirklich gedacht, also was bist du für ein entsetzlicher Anfänger, Satchinanda Swami. Also mit dir kann man nun wirklich gar nichts anfangen im spirituellen Bereich. Also ich war dermaßen enttäuscht von mir, also richtig schwer enttäuscht, also richtig schwerst enttäuscht sogar. Ich wollte jetzt nur mal ein Beispiel sehen, das ist also ein Beispiel geben aus meinem wildbewegten spirituellen Leben. Schleicht sich unglaublich ein. Maya ist unglaublich fies und stellt einen immer bloß. Das ist also so. Ich habe dann auch darüber in der Öffentlichkeit gesprochen, weil ich dachte, jeder soll wissen, was ich für ein Anfänger bin im spirituellen Leben, und durch diese und habe selber mich unter Druck gesetzt, weil ich dachte, ja, so wird das vielleicht besser werden mit mir. Hare Krishna. Bhagavati.
Gurumatsch, ich habe eine Frage. Du hast gesagt, Dinge kann man nicht sehen, die man nicht erwartet. Mhm. Also meine Frage ist jetzt, stellt sich denn überhaupt einmal die Frage im spirituellen Leben, ob man Dinge vorwegnehmen kann?
Mhm. In der Erwartung, ja, sehr gut gefragt. Stellt sich jemals die Frage, ob man Dinge vorwegnehmen kann? Ich möchte diese Frage gerne so beantworten. Also Prabhupada hat an manchen Stellen seiner Lehre uns darauf, also seiner, ist ja nicht seine Lehre, sondern seine Lehrtätigkeit, will ich mal sagen. Shrila Prabhupada repräsentiert eine alte Tradition. Hat er schon darüber gesprochen, dass der Devotee er sprach von der Expectant-Mentalität annehmen sollte. Expectant-Mentalität heißt schon, dass er mit etwas rechnet und auf etwas wartet und so das dann auch sieht. Nicht davon hat er gesprochen und er hat das getan, nicht im Zusammenhang mit Qualifikation, ob man überhaupt qualifiziert dafür ist und sowas erwarten kann. Prabhupada hat oft davon gesprochen, wie es möglich sei für den Devotee, wie er wirklich darauf hinarbeiten sollte, Krishna zu erkennen, Krishna zu sehen, wie er das auch sagte, du hast eine Maschine in deinem Herzen, repariere sie und dann siehst du Krishna, nicht wie in einer Fernsehübertragung. Das war, du erinnerst dich an das Zitat, was wir am Anfang genommen haben. Also ja, ich glaube, für jeden Devotee gibt es diese Wünsche, Krishna wahrzunehmen und zu erkennen. Gleichzeitig jedoch, und ich glaube, das ist auch sehr wichtig für den Anfänger zur Ermutigung. Du kannst Krishna sehen, du kannst gehen, wie sonst wirst du dich auf den Weg machen, wenn du niemals von dem Ziel hörst. Zur gleichen Zeit ist es jedoch so, dass der Devotee dazu kommt, mehr und mehr in das prinzipielle Verständnis vom Krishna-Bewusstsein einzudringen, dass nämlich jede Tätigkeit und alles immer auf der Grundlage gesehen werden muss, ob es Krishna erfreut. Und so sagte Devotee sich in seinem Herzen, ich möchte erst, wenn ich auf einer Reifestufe bin, Krishna begegnen. Es ist ungefähr so, wie in diesem schönen Beispiel, was du dir in dein Notizbuch einmal aufgeschrieben hast, ist mir aufgefallen. Dass eine Blume denkt, erst dann, wenn ich voll erblüht bin und dufte, dann möchte ich zu Krishna, weil ich ihm erst dann Freude geben kann. Wenn ich nicht erblüht bin, dann rieche ich ja gar nicht. Dufte ich gar nicht. Das wird sich auf der Anfängerstufe so paradoxerweise, wie sich das anklingt, denkst du, ich muss jetzt Krishna sehen und will ihn und nimm meinen Reifegrad vorweg. Aber wenn du fortgeschritten bist als Devotee, sagst du, und wenn du ganz fortgeschritten bist, sagst du, Radharani soll Krishna sehen. Ich gehe und komme lieber nicht zu nah. Ich diene lieber Radharani. Also das ist natürlich, wenn du mich jetzt ganz ehrlich fragst, ich weiß nicht, ob ich mit dir jemals gesprochen habe über das Thema, dass man prinzipielle, immer wieder auftretende philosophische Prinzipien in den unterschiedlichen Weltreligionen entdeckt und vergleicht und studiert. Ich weiß, dass man also eine Spiritualität mal systematisch sieht. Wie ist das aufgebaut? Was ist die dahinterliegende Logik? Ich persönlich denke, dass wir einerseits bewegt werden sollen, zu Krishna zu kommen und ihn zu erkennen, ihn zu erspüren und so weiter, dass das unsere Triebfeder ist. Andererseits aber, wenn wir weiter sind, zu verstehen, dass ich auch an meiner Qualifikation arbeiten muss. Nicht? Also diese beiden Dinge sind da. Ich denke, beides muss immer dabei sein. Die Triebfeder, Krishna zu erkennen und dann der innerliche Antrieb, sich zu qualifizieren für den Darshan. Ich glaube, ohne das kommst du nicht aus. So, wenn du etwas vorwegnehmen willst und nur vorwegnehmen willst, dann mangelt es einem an diesem Thema, sich zu qualifizieren für Krishnas Freude. Wenn du aber nur Qualifikation denkst, ich muss mich erst qualifizieren, bevor dies und das kommt, dann mangelt es dir unter Umständen an der Triebfeder, ich würde mal sagen, dir wirklich Krishna zu wünschen und Krishna für möglich zu erachten. Hört ihr die Bergbahn? Die fährt ins Tal jetzt. Richie, habe ich das gut beantwortet? Vielleicht noch nicht. Oder du denkst erstmal drüber nach. Also in Prabhupada, also man sieht da auch in unseren Schriften, du siehst immer wieder diese unglaubliche Versprechung, Krishna zu erlangen. Und das soll man, finde ich, auch ernst nehmen. Ja, ich komme jetzt auch und jetzt geht's los hier in meinem spirituellen Leben. Und andererseits, dann geht's auch immer um die Qualifikation. Beides ist da. Und ich denke, wir brauchen beides. Das ist eben, darum geht es eben, diese Vielschichtigkeit in der Spiritualität. Wir denken so oft so eindimensionalistisch. Richie, übrigens möchte ich dich ganz herzlich begrüßen. Als ich dich gesehen habe, habe ich immer in meiner Imagination Kühe gerochen. weil du bist immer noch mit Vrindavan, ja. Klar, toll. Ja, Richie, erzähl, was liegt dir auf dem Herzen?
Du hast das Beispiel gebracht von Nina Hagen, wo du die Stimme, in dieser Stimme Krishna gesehen hast.
Ja.
Wie kann man verhindern, dass man in Zukunft nicht auf die Stimme dann fixiert ist und Nina Hagens Stimme hören will, anstatt Krishna dahinter zu sehen? Wie kann man dieses Verlangen, diesen Krishna zu sehen, anstatt einfach sich nur mit der Stimme, in der Krishna jetzt wirkt,
zu beschäftigen? Sehr gute Frage. Ich weiß auch, was deine Frage in der Übertragung bedeutet. Wie können wir es verhindern, wirklich Krishna zu sehen in der Welt und nicht schließlich an der Welt kleben bleiben, ohne an der Welt kleben zu bleiben. Nicht? Wie können wir Krishna in der Welt sehen, ohne in der Welt kleben zu bleiben? Da gibt's nur eine, aus meiner Sicht nur eine Antwort: Satang Prasangang Mama Virya Samvido Bhavanti Hritgana Rasayana Kata. In diesem Shloka wird gesagt, man soll in der Gemeinschaft von Devotees über Krishna hören. Und dieses Hören über Krishna wird wie eine Art Rasayana, das heißt ein belebender Krafttrunk wirken, der ein Kraft gibt, spirituelle Kraft gibt. Und mit dieser Kraft ausgestattet, gehen wir dann durch eine Reise, wo wir Vertrauen in Krishna haben, dann ekstatische Begegnung mit Krishna haben und schließlich reine Liebe zu Krishna haben, also Shraddha, Bhava und Prema erfahren. Also du musst dich einfach mit Krishna beschäftigen, mehr als mit dieser Welt. Wenn du dich mehr mit der Welt beschäftigst, und die Gefahr liegt auch für einen praktizierenden Spiritualisten auf der Hand, weil du bist ja umgeben von der Welt. Nicht? Die Welt ist ja um dich und in dir auch. Nicht? Denn du hast einen materiellen Körper und du siehst auch ständig, nimmst ja die Welt mit und deren Sinneseindrücke mit den Sinnen wahr. Nicht? Da ist es also, du schwimmst in einem Ozean aus Materie. Wie Bhaktivinoda Thakur sagte, Gopinath, alles, was ich hier sehe, ist eine täuschende Energie. So, in dieser Situation müssen wir uns einfach mit Krishna beschäftigen. So viel, also Also gut mit Krishna beschäftigen. Wenn es zeitlich nicht immer möglich ist, sich viel mit Krishna beschäftigen, so müssen wir uns meines Erachtens doch sehr mit Momenten der Ewigkeit beschäftigen. Also wo wir durchdringen und berührt und erfasst werden von Krishnas göttlicher Gegenwart. Nicht? Das ist sehr wichtig. Dass wir also solche, ich würde mal sagen, Peak-Erlebnisse haben. Gipfel, wie sagt man Peak-Erlebnisse? Ja, das ist die wörtliche Übersetzung, aber wie ist die idiomatische Übersetzung? Höhepunkte, danke. Spirituellen Höhepunkte haben. Das ist doch sehr wichtig. Ich möchte dir eine kleine Geschichte, die bei mir hängen geblieben ist, und auch nochmal Stellung nimmt zu dem Prediger, dem reinen Prediger, der aus reinen Motiven in dieser Welt predigt, sagen. Da gibt's diese Geschichte von Janaka Mahajans Heimgang. Janaka Mahajans war einer von diesen 12 Mahajans oder den Super-Devotees, nicht? Den Autoritäten im spirituellen Leben. Und als er den Körper aufging, nach einer erfüllten Zeit des hingebungsvollen Dienstes, kam ein spirituelles Gefährt, ein Vimana, was ihn abholte und in die spirituelle Welt bringen wollte. Nun auf seiner Reise, es war eine sehr spezielle Reise, ich weiß nicht, ob das jedermanns Reise ist, flog er an den höllischen Planeten vorbei und hörte ein ohrenbetäubendes, angsterfülltes Wimmern und Klagen. Die wurden da geröstet und getritzt und gefedert und geteert und zerrissen und zusammengesetzt und wieder zerrissen. Also richtig Hölle. Ne? Und in seinem Herzen wurde er so von Mitgefühl überwältigt, Ritchie, dass er in seinem Herzen den Entschluss fasste, diese Wesen zu retten, die da so gequält wurden. Und er ging also in die Hölle und setzte sich vor das Höllentor hin, das erste Tor. Und wusste, er würde wahrscheinlich dem Gott des Todes gemeldet werden, der dann kommen würde, um sein Anliegen zu vernehmen. Und das geschah auch so. Nach einiger Zeit kam Yamaraj heraus, der Gott des Todes, und sagte, Janaka Maharaj, danke, dass du vorbeigekommen bist auf deinen glorreichen Weg zurück in die spirituelle Welt. Janaka sagte, ich gehe nicht zurück. Das ist ein Irrtum. Ich will so lange bleiben, bis jeder Einzelne, der hier so leidet, befreit wird. Yamaraj fragte zurück, hast du dir das reiflich überlegt? Ja, sagte Janaka, und ich bin bereit, meine spirituellen Verdienste für diese Mission zu opfern. Was das im Endeffekt hieß, dass er all die Ergebnisse seiner spirituellen Tätigkeiten oder all das für das Nutzen, zum Nutzen der gefallenen Seele zur Verfügung stehen würde und nicht die Reise zurück machen würde. Yamaraj sagte, noch einmal, frage ich dich, hast du dir das reiflich überlegt? Die Menschen, die hier sitzen, sind Leute, mit denen du nichts zu tun haben wolltest. Der eine hat die Frau seines Gurus, wie sagt man das im schönen Deutsch, vergewaltigt. Der andere hat Drogen verkauft und andere süchtig gemacht. Das ist das Kaliber der Menschen, die hier sitzen. Für die ist das nur gut. So lernen die. Ich gehe nicht weg. Ich bleib hier sitzen und ich werde fasten, sagte Janaka Maharaj. Schon gut, sagte Yamaraj. Lass mich überlegen. Ich sehe, du bist einer dieser großen Seelen, dieser großen Prediger. Tja, da kann man nichts machen. Das bist du nun mal. Ja, also, was machen wir da? Und dann sagte Yamaraj, was zu tun ist. Und das, was jetzt kommt, das wollte ich euch gerne ans Herz legen. Er sagte, weißt du, an dem einen Morgen, wo du deine Verehrung von Sita und Ram gemacht hast und wo du vor Ekstase und Liebe geweint hast, während du gesungen hast, Sita Ram, Sita Ram, Sita Ram, hä? Diesen Moment gebe, dieses Verdienst dieses Momentes, gebe den gefallenen Seelen in der Hölle, das reicht schon aus, dann gehen die alle zurück. Ja, sagte Janaka Maharshan gerne. Und daraufhin hörte das Wimmern im Nu auf. Das Wimmern und Heulen und Gezeter. Also nicht Gezeter ist nicht das Wort. Das Gejaule und so. Und sie gingen alle in die Spirte. Die Hölle wurde einmal ausgelöscht. Einmal ausgeleert. So, es kommt, finde ich, auf diese Augenblicke, diese